Hey, bevor wir beginnen, hier noch ein paar Anmerkungen. Es gibt viele Formate und Medien in Münster, die sich mit den Lichtgestalten der Stadt beschäftigen. Politik, Stadtgesellschaft und Wirtschaft stehen dabei im Vordergrund. Wir geben nun den Menschen eine Stimme, die sonst im Hintergrund bleiben, die aber gleichermaßen zu uns gehören. Wir möchten Verständnis und Toleranz für diejenigen schaffen, denen es nicht gut geht wie uns. Damit schließen wir die Lücke zwischen sozialer Benachteiligung und glanzvollen Privilegien ein wenig. Dieses Format steht für Wertschätzung, für Vielfalt, für Verständnis für Schicksale und für den Abbau von Vorurteilen. Danke fürs achtsame Zuhören. Eine Sache noch. Alle 5 Episoden stehen euch direkt zum Download und Streaming auf allen gängigen Streamingdiensten wie Apple, Spotify und Co. zur Verfügung. Achtung, Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen behandelt wie sexuelle und sexualisierte Gewalt, Diskriminierung, Drogenkonsum, Suizidversuche und Traumata. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Für Engagement gibt es keine Alternative. Los geht's.
Ich bin Bianca. Ich komme aus Ostfriesland, aus Leer. Ich bin 31 Jahre alt und bin seit knapp 3 Jahren in Münster. Bin in Leer auch zur Schule gegangen, eigentlich besser gesagt in Wehna. Ja, meine Eltern haben sich relativ früh geschieden, als ich 9 Jahre alt war. Wir mussten uns immer mit anschauen, wie sie sich geschlagen haben und Drogen genommen haben. Also eigentlich wurde mir alles schon in die Wiege gelegt. Es war nicht so schön. Meine Eltern haben eigentlich beruflich gar nichts gemacht, außer mein Vater ist eine Weile als Straßenbauer arbeiten gegangen. Und wir waren schon immer froh, wenn er nach Hause kam und wir dann sein Pausenbrot eigentlich quasi gegessen haben. So, weil meine Mutter, die hat sich eigentlich gar nicht um uns gekümmert. Die hat uns unser Leben lang einfach nur misshandelt, geschlagen. Ich habe noch eine Schwester, eine ältere, 14 Monate älter, einen jüngeren Bruder, 3 Jahre. Ich habe eigentlich auch noch einen Halbbruder, der aber nie bei uns gelebt hat, sondern immer bei unserer Oma und Opa. Wir wurden eigentlich immer die ganze Zeit nur misshandelt von unserer Mutter. Mein Papa hat uns immer versucht zu beschützen, aber wenn er arbeiten war, ging das ja nicht. Ne? Hat nicht funktioniert. Ich bin mit 15 von zu Hause ausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Gar nicht. Ja, und dann bin ich natürlich halt auch mit 13 schon an Drogen gekommen. Ich habe es einfach nicht ausgehalten, es ging nicht. Wie soll man das aushalten mit so einer Mutter? Ich meine, die hat mich mit 13 Jahren ausgesperrt nachts, damit ich entjungfert werde. Das ist doch schon mal krank, richtig krank. Ja, und dann mit 15 bin ich halt ausgezogen und war dann auch eine Weile noch in Wehna, aber bin dann nach Leer gezogen. Mein Vater war schon immer Alkoholiker. Deswegen auch immer die Schlägereien zwischen meinen Eltern und so. Mit dem Koks meiner Mutter, mit dem Alkohol und Koks meines Vaters. Als meine Eltern sich geschieden haben, hat meine Mutter uns erzählt, unser Vater wäre tot. Und nach 3 Jahren bei Gericht kommt er auf einmal da die Treppe hoch. Ne? Das ist auch schon heftig. Kann ja nicht sein, ne? Wenn sie uns erzählt, so, er ist tot, wie kommt er dann da die Treppe hoch? Und auf einmal konnten wir jedes Wochenende zu meinem Vater und das war der Segen schlechthin. Mein Vater, der war nicht nur Vater, er war Vater, Mutter, beste Freundin, bester Freund, der war alles in einem, komplett. Er war einfach alles. Ja, scheiße, dass er jetzt gestorben ist. Dann auch noch einen Tag vor meinem Geburtstag. Meinen Geburtstag feiere ich nicht mehr, seit 6 Jahren, gibt's nicht mehr. Meine Schwester und mein Bruder sind seit dem Tod meines Vaters auch auf Heroin, bauen auch nur noch Scheiße. Ja, außer meine Schwester, die hat ja jetzt einen schlimmen Unfall gehabt, hochschwanger. Jetzt hat die einen Schädelbasisbruch gehabt, hat eine neue Schädeldecke. Und das habe ich alles im Knast auch noch erfahren. Es war schlimm für mich, richtig schlimm, komplett Scheiße. In der Grundschule wurde ich schon immer gemobbt. Ich sah eigentlich immer aus wie so ein typischer Schulstreber, so ein richtiger Loser. Blonde Locken, Brille, wurde ich schon immer gequält. Dann in der Hauptschule habe ich mir gedacht, ich färbe mir jetzt die Haare, nehme die Brille ab. Da wurde es dann halt besser, aber nicht wirklich besser. So, also nur ein bisschen. Aber auch aus der Schule dann raus zur BBS, Berufsschule, so die ganzen Kontakte abgebrochen. Ich bin ja in Wena zur Hauptschule gegangen. Zur BBS musste ich nach Leer. So die ganzen Kontakte sind abgebrochen. Ich habe meine Freunde komplett verloren, meine beste Freundin. Ich habe eigentlich alles verloren, auch alleine schon durch die Drogen. Wo andere in die Pause gegangen sind, bin ich in die Pause, in die Toilette und musste mir halt einen Druck setzen. Und jetzt ist sogar der Kontakt zu meinem Bruder und meiner Schwester nicht mehr so toll. Meine Eltern sind tot. Zu meiner Mutter war das Verhältnis ja sowieso schon nie so gut. Ist ja auch klar, wenn die uns misshandelt hat. Ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Bin eigentlich mit 16 schon arbeiten gegangen in einer Gärtnerei. Schwarz natürlich. Also eigentlich bin ich mein Leben lang nur schwarz arbeiten gegangen, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ich habe nie irgendwas angemeldet. Ich bin immer schwarz arbeiten gegangen. Aber ich habe da gut Geld verdient eigentlich. Muss man ja mal sagen. Also mit 16. Ich habe 400 Euro die Woche verdient. Aber um auch irgendwie mein Privatleben auszufüllen, habe ich mir dann halt einen Hund gekauft. Das hat mich auch nicht ausgefüllt, ne? Also irgendwie hat mich nie irgendwas ausgefüllt. Ich habe damals bei meiner ersten großen Liebe gewohnt, war auch 5 Jahre mit dem zusammen, der aber irgendwann auf Amphetamine total abgedreht ist, Paranoia bekommen. Irgendwann war der nachts nicht mehr zu Hause. Ich bin wach geworden, der war nicht zu Hause. Nach 2 Stunden kam der irgendwann wieder und ist direkt zu mir ins Schlafzimmer und hat mich mit einer Schranktür verprügelt. Ja, seitdem ist mein Schulterblatt auch kaputt. Ich konnte jahrelang meine eigene Wohnung nicht wischen. Ich musste immer jemand anderes fragen. Bin ich irgendwann von ihm weg, nach 5 Jahren. Und dann bin ich jetzt 10 Jahre eigentlich von Stadt zu Stadt. Und ich habe mich nie irgendwo zu Hause gefühlt. Ich bin von Leer nach Hannover. Von Hannover bin ich dann nach Haselünne. Von Haselünne nach Sögel. Ich bin überall eigentlich gewesen. Ich bin ja eigentlich auch ein Landei. So, aber Münster ist perfekt für mich. In Hannover habe ich mir auch das allererste Mal das Leben genommen. In der Therapie. Ging eigentlich in der letzten Gruppe darum, was uns prägt. Was uns geprägt hat. Die Familie, die Eltern, die Sprüche, die die Eltern machen. Danach konnte ich nicht mehr. Und dann bin ich mit jemandem losgegangen und habe mir halt Koks geholt. So, habe mir das dann gespritzt und nach der Hälfte wusste ich schon, es ist zu viel und habe aber trotzdem gesagt, drück weiter. Da konnte ich mir damals den Druck noch nicht selber wegmachen. Dann haben die mich einfach nach draußen gebracht und mich vor die Tür in den Schnee geschmissen. Einfach so, richtig krank. Ja, aber danach, als ich wieder wach wurde, habe ich mir gedacht, das kann ich meinem Vater nicht antun. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ja, und dann bin ich halt von Stadt zu Stadt weitergereist. An Drogen gekommen bin ich eigentlich tatsächlich mit 13, weil meine Schwester von ihrem Freund schon draufgebracht wurde. Meine Schwester ist wie gesagt ein Jahr älter und er hat sie halt angefixt, wie man es ja so sagt. Und als ich das rausgekriegt habe, habe ich mir gesagt, so, weil ich liebe meine Schwester. Abgöttisch. Sie ist das einzig Wahre für mich. Ja, und dann habe ich mir halt gesagt, wenn du stirbst, dann ich auch. Und dann bin ich halt auch mit Heroin angefangen. Also mit 11 habe ich ja schon angefangen zu kiffen durch eine beste Freundin. Aber mit 13, mit dem Heroin, das war halt tatsächlich wegen meiner Schwester. Wenn sie stirbt, dann ich auch. Ich habe damals noch gedacht, dass man an Heroin wahnsinnig schnell stirbt. Ja, und so bin ich halt dann daran gekommen. Hab vorher eine Spritzenphobie gehabt. Wenn ein Arzt mit einer Spritze kam, ich bin abgedreht, ich bin abgehauen. Richtig abgedreht. Ja, aber das war dann zu viel für mich. Ich habe echt gedacht, so meine Schwester stirbt, also muss ich auch. Ohne sie wäre ich nicht klargekommen. Nicht in dieser Familie, nicht in dieser Umgebung. Ja, und dann hat der Freund meines Vaters, der war dann mein Dealer. Es hat keiner gesagt, irgendwie, ja, Mädchen, du bist 13 Jahre alt, geh mal weg, mach das nicht. Nein, die haben uns sogar noch rangerufen und gesagt, hier, komm mal her. Ja, sehr viele haben auch immer gesagt, so hier, mach mal für einen Zehner die Beine breit. Habe ich nie gemacht, mein ganzes Leben lang nicht, niemals. Dann mit 14 war das dann so, dass ich dann auch Koks gespritzt habe. Und eigentlich habe ich dann im Laufe der Jahre alles genommen, was ich in die Finger gekriegt habe. Also eigentlich habe ich das erste Mal auch gesehen bei einem guten Freund, dass der sich eine Spritze setzt. Da habe ich mir gedacht, das ist nicht so schlimm. Das kann ja nicht so schlimm sein. Vor allem, wenn meine Schwester das macht so und mein guter Freund, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Und dann habe ich das auch gemacht. Und erst war ich eigentlich tatsächlich abhängig davon, dass ich mich übergebe. Also die erste Zeit ist es ja so, dass wenn du Heroin nimmst, dass du dich direkt übergibst. Ja, und danach wird man dann erstmal süchtig. Weil das ist kein schlechtes Übergeben, sondern, weiß ich nicht, es fühlt sich anders an. Von dem Turn übergibst du dich. Ich weiß nicht, man hat dann keine schlechten Gefühle mehr. Man hat sich einfach dann nur noch frei gefühlt. Es gab keine Probleme mehr. Ja, und so habe ich mich dann halt auch überwunden. Klar konnte ich das nicht von Anfang an selber, ne? Also mein Freund musste mir das dann machen. Aber Angst hatte ich trotzdem. Klar, natürlich. Aber das war's dann auch. Als der erste Druck weg war, dann ist die Angst nicht mehr da. Wenn man sich Koks spritzt, das ist eigentlich eigentlich der krasseste Höhepunkt überhaupt so. Aber das hält dann auch nur für ein paar Sekunden an. Das war's dann auch. Ja, also als ich dann das erste Mal Kokain gespritzt habe, das war natürlich ganz anders, als wenn man jetzt Heroin spritzt. Komplett anders, ganz anders. Bei Heroin ist es ja so, dass das eher so down macht, so ein bisschen müde. Aber bei Kokain ist es dann so, dass die Brust pulsiert und man ist richtig hyperaktiv dann auf einmal. Man hört auch alles viel lauter und krasser und intensiver. Also das ist schon richtig heftig. Das ist ein Riesenunterschied. Also jede Droge hat eigentlich einen Mega-Unterschied, klar. Aber zwischen Heroin und Kokain, das ist schon ein Riesenunterschied. Und das habe ich damals mit 14, habe ich das dann auch halt rausbekommen. Irgendwann hatte ich dann ja von Kokain dann ja auch die Überdosis, wie gesagt. Und das war auch, als würde sich die Erde hin und her bewegen. Ja, so richtig, richtig schnell hin und her bewegen. Einfach halt auch, um ja meine Gefühle abzutöten, komplett. Ich habe immer nur Männer an meiner Seite gehabt, so die mich schlagen, die scheiße zu mir waren. Ja, einfach richtig, richtig scheiße. Und so ging das dann halt jahrelang weiter. Bis vor 6 Jahren, als mein Vater starb. Da konnte ich dann einfach nicht mehr. Konnte das meiner restlichen Familie nicht mehr antun. Also musste ich aufhören. Jetzt bin ich im Methadon-Programm, aber es ist halt trotzdem schwierig. Ich habe jetzt keinen Suchtdruck mehr oder so. Ich habe halt einfach begriffen, dass ich den Menschen, die ich liebe und die mich lieben, dass ich denen das nicht antun kann. Denn irgendwann ist es soweit, dann gehe ich drauf. Das funktioniert nicht. Das kann ich denen nicht antun. Denn ich habe meinen Vater verloren, ich habe meine Mutter verloren. Und jetzt hätte ich auch fast noch meine Schwester verloren. Daher weiß ich, ich kann das den Menschen, die mich lieben, nicht antun. Das geht nicht. Ich weiß, wie sehr das wehtut. Also aus meiner Heimat bin ich damals abgehauen, weil ich bin eigentlich damals in Haft gegangen für 6 Monate. Und in der Haft ist mir klar geworden, so kann das nicht weitergehen. Das geht nicht. Und bin dann nach Hannover auf Therapie, wo ich mir auch die Überdosis gesetzt habe. Aber ich habe dann noch monatelang in Hannover gelebt. Habe da halt auch wieder falsche Menschen kennengelernt, die eigentlich tatsächlich auch nur Schlechtes von mir wollten. Also bin ich dann tatsächlich irgendwann da auch abgehauen, obwohl ich da wirklich lange nach einer Wohnung gesucht habe. Ja, und so bin ich dann erstmal wieder nach Leer zu meiner Schwester, die aber auch drauf gewesen ist. Also musste ich da auch wieder weg, nach einem Monat. Dann bin ich nach Haselünne gekommen. Nach Haselünne bin ich gekommen durch einen Typen, den ich kennengelernt habe, der aber nach einer kurzen Zeit angefangen hat, mich zu schlagen. Und zwar richtig schlimm. Das war der Erste, der mich richtig, richtig heftig geschlagen hat. Selbst als meine Mutter dann gestorben ist, das war ihm scheißegal. Das war dem so scheißegal. Selbst mein Hund, den ich damals hatte, den hat er komplett verwahrlosen lassen, als ich auf dem Weg zu meiner Mutter war, die im Sterben lag. Ich komme nach Hause, mein Hund ist weg. Er total auf Alkohol und nur auf sich bezogen. Dann habe ich direkt meine Tasche wieder genommen und bin gegangen. Dann bin ich in Sögel gelandet, Emsland. Da habe ich dann irgendwann nach einer ganzen Weile jemanden kennengelernt, bei dem ich 3 Jahre geblieben bin. Der war eigentlich auch die ganze Zeit ganz gut zu mir, aber immer wenn der nichts zu kiffen hatte oder schlechte Laune hatte, hat der es halt an mir ausgelassen. Komplett. Bis zu dem Tag, wo er mir dann auch irgendwann eine Waffe an den Kopf gehalten hat. Eine scharfe Waffe. Und dann bin ich so schnell abgehauen, ich wusste gar nicht, dass ich so schnell rennen kann. Und da war ich auch ganz froh, dass ich da eine Freundin hatte mit dem Auto, die direkt vor der Tür stand und mich abgeholt hat. Die direkt auch losgerast ist. 3 Jahre lief es gut und dann kommt er da an und macht sowas. Ich hatte panische Angst. Ich habe gedacht, jetzt war's das. Und ich habe noch nicht mal was gemacht, nur weil er nichts zu kiffen hatte. Und dann bin ich nach Münster gekommen. Ich bin anfangs immer zur Platte, um Methadon zu kaufen. Ich nehme ja keine Drogen mehr, seit Jahren schon. Und so habe ich ihn dann halt auch kennengelernt. Ich bin immer zur Platte gefahren, habe dann Methadon gekauft und auf einmal stand Dave da. Hab nur gefragt, hier, Methadon? Nee, wenn, dann kann ich wohl mit Gras dienen. Ja, und das nur, weil ein Freund halt was zu kiffen haben wollte. Dann sind wir durch die Stadt gelaufen. Dave hat uns voll gelabert. Mega hyperaktiv, bekloppte Nudel. Es hat mir gar nichts ausgemacht, überhaupt nicht. Als ich dann das nächste Mal wieder in Münster war, hat er den Arm um mich gelegt und gesagt, das ist die Mutter meiner zukünftigen Kinder. Ich weiß nicht, und er hat es mir einfach angetan. Komplett. Er hat auf mich aufgepasst, obwohl wir nicht mal zusammen waren. Und irgendwann war es dann soweit. So, es hat halt geknallt. Ich bin dann in den Knast gegangen, damals nur für 1,5 Monate. Aber als ich dann entlassen wurde, bin ich in den Zug gestiegen und habe mir gedacht, hoffentlich ist Dave an der Platte. Bin nach Münster gefahren und da war er dann auch. Und dann habe ich gesagt, kommst du mit mir nach Hause? Ich habe damals in Meppen gewohnt. Eigentlich außerhalb von Meppen, in Rühle. Das war so ein richtiges Dorf. Da gibt es noch nicht mal einen Einkaufsladen, gar nichts. Und dann musste ich immer von Rühle 6 Kilometer nach Meppen zum Bahnhof. Und vom Bahnhof dann 1 Stunde oder 1,5 Stunden quasi, musste ich dann nach Münster und dann bin ich zur Platte, um Methadon zu kaufen. Er war 2 Monate bei mir, die ganze Zeit. Eigentlich haben wir die ganze Zeit nur im Bett verbracht, komplett, 2 Monate. Und dann hat es auch nicht lange gedauert. Als ich dann das erste Mal zu ihm gesagt habe, ich liebe dich, hat er seine Pfeifen, seine Drogen, er hat alles weggeschmissen. Und seitdem bin ich hier. Also seit 3 Jahren. Und seitdem bin ich nicht wieder gegangen. Ja, und jetzt habe ich den Mann meines Lebens kennengelernt. Der hält mich von allem ab, komplett. Er beschützt mich. Er ist für mich da. Er macht eigentlich alles für mich. Genauso wie ich für ihn. Ich meine, ich verbiete ihn nicht, irgendwie Drogen zu nehmen oder so. Und trotzdem schmeißt er halt einfach alles weg so und nimmt nichts mehr, gar nichts mehr. Nicht mal Speed oder sowas, gar nichts. Und das gibt mir irgendwie auch Kraft, weil er mir auch immer und immer wieder sagt, du bist mein Halt. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Mir hat noch nie irgendjemand gesagt, so du bist für mich alles. Meine Eltern nicht, meine Geschwister nicht. Wer sollte mir das denn sagen? Warum auch? Und das, obwohl ich für jeden alles tue. Freunde haben mir immer gesagt, so Bianca, du tust viel zu wenig für dich selber. Denk mal an dich. Nicht immer an andere. Und dann kam Dave. Er ist alles für mich. Er ist einfach alles für mich. Jetzt musste ich leider 1,5 Jahre in den Knast. Aber wir haben die ganze Zeit, die ganzen 1,5 Jahre, wo ich im Knast war, zueinander gehalten. Komplett. Er war selber 9 Monate in Haft. Das hat uns nicht davon abgehalten, zueinander zu gehören. Von Sögel nach Meppen bin ich eigentlich gekommen, weil ich die 1,5 Monate im Knast gesessen habe, bevor ich Dave mitgenommen habe. Also ich habe mich da in der Zeit von meinem Ex-Freund getrennt, der mir die Waffe an den Kopf gehalten hat und habe dann auch zum Glück direkt eine Wohnung gefunden. Das war schon mal das Gute. Erstmal habe ich da bei einer Freundin gewohnt, hatte da ein Zimmer, also eigentlich eine WG und dann habe ich eine Wohnung in Rühle gefunden, außerhalb von Meppen. Ja, und dann habe ich die Wohnung aber aufgegeben und bin nach Münster, eben halt wegen Dave. Schlaf jetzt eigentlich tatsächlich im Zelt auch vor der Haft schon, weil ich für ihn freiwillig obdachlos geworden bin. Und ich einfach bei ihm sein wollte, Tag und Nacht. Also, das war mir ziemlich egal, ob jetzt kalt oder nicht kalt. Aber wir hatten zum Glück Sommerzeit. Und das war eigentlich auch die schönste Zeit überhaupt. Wir sind jeden Tag schwimmen gegangen, wir grillen jeden Tag. Das machen wir jetzt auch. Aber es hat sich halt jetzt nach den 1,5 Jahren Haft sehr viel geändert. Es ist eigentlich besser geworden, tatsächlich. Es ist schöner geworden. Wir nehmen keine Drogen. Wir sind einfach glücklich mit dem, was wir haben. Wir sind füreinander da. Wir brauchen einander. Ja, im Knast war ich öfter, muss ich leider sagen. Bestimmt 5-6 Mal. Aber halt tatsächlich immer nur wegen kleinen Strafen. So Ladendiebstähle, Beschaffungskriminalität, Schwarzfahrten tatsächlich. Richtig lächerlich eigentlich. Aber überwiegend eigentlich tatsächlich Diebstähle, Ladendiebstähle. Ja, ich musste ja immer irgendwie was ranbringen. Ich habe, ich sag jetzt mal, Connections gehabt in Kiosken. Die haben ja immer eine Liste gegeben, was die brauchen. Und das habe ich besorgt. Und ja, das habe ich denen dann verkauft. Und das Geld, das habe ich dann halt für Drogen ausgegeben. Irgendwie muss man das ja auch finanzieren. Klar, es geht ja nicht einfach nur von Hartz IV, es funktioniert nicht. Also musste ich das ja irgendwie machen. Also habe ich an Kiosken nachgefragt, ob die irgendwie was brauchen, ob wir das machen können. Und dann hatte ich 2 Kioske, mir tatsächlich eine Liste gegeben haben von Dingen, die sie brauchen. Und der eine hat mich tatsächlich sogar zu den Läden hingefahren. Ja, ich habe dann die Sachen geholt. Es war meistens Alkohol, Tabak, Süßigkeiten, Kaffee, also teure Kaffees. Und ja, waren jetzt nicht immer so die billigen Sachen oder so, sondern wirklich die teuren Sachen. Dann habe ich meine Schwester noch mit durchgeschleust. Also wie gesagt, ich habe ja mich eher um andere gekümmert als um mich selbst. Deswegen war ich dann auch im Knast. Ist ja klar, dass man irgendwann auch erwischt wird. Und das nicht einmal, sondern öfter. Ist ja irgendwie auch logisch. Ja, und dann habe ich halt zum Schluss tatsächlich 2 Jahre gekriegt und bin jetzt aber seit 3 Monaten ja auf Bewährung raus. Und das auch nur, weil der Drogenberater und die Seelsorge, die kennen mich da in diesem Knast schon. Ich war ein Fechter im Knast. Ja, und die haben mir halt geholfen. Sonst wäre ich da auf Bewährung nicht rausgekommen. Also nur, weil die mich kennen. Sonst wäre ich jetzt immer noch drin. Ich hätte komplett absitzen müssen. Ich hätte meinen Mann immer noch nicht gesehen. Ja, es wäre richtig scheiße gewesen. Ja, also im Zelt lebt es sich eigentlich im Sommer ganz gut, tatsächlich. Aber wenn es halt kalt ist, so, dann gibt es tatsächlich in Münster richtig gute Anlaufstellen. Das muss man ja mal sagen, ne? Also Münster ist sozialste Stadt, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Also da gibt es zum Beispiel das Bodomeum, das ist eine Kirche. Und ja, da kommen tatsächlich dann auch Mitarbeiter und man kann da jeden letzten Sonntag im Monat hingehen. Und die geben einen Gaskartuschen mit richtigen Brennern auch und so. Und dann, du kannst damit heizen. Das ist richtig super. Du hast das Ding wirklich 30 Sekunden an. Und das Zelt ist eine Sauna. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist echt super. Aber überhaupt auch Zelte zu kriegen, das ist hier bei Eveline, ist auch eine Kirche, ist richtig super. Und da ist ein Mitarbeiter, Matze heißt er. Und der ist Hammer. Der musste uns den einen Tag wegschicken und dann sehen wir den am nächsten Tag, kommt privat zu uns mit seinem Fahrrad und sagt, ich bin für euch losgegangen, Zelte für euch gekauft. Es tat mir so leid, dass ich euch wegschicken musste. Ja, und dann hat der uns tatsächlich Zelte gekauft, ne? Sind wir da hin und haben uns halt das Zelt geholt dann so. Und auch Klamotten und einfach wirklich alles. Hygieneartikel, Klamotten, Zelte, Decken, alles. Also man muss draußen nicht frieren. Auf keinen Fall. Münster ist wirklich die sozialste Stadt überhaupt. Und auch das HDW. Du kriegst wirklich Kleidung. Ja, die sind wirklich super. Richtig super. Essen kriegt man auch überall. Bei der Bahnhofsmission, in der Windhorststraße, bei der Diakonie. Niemand muss hungern oder frieren. Zelten kannst du nicht überall. Ich muss jetzt leider auch meinen Platz räumen, bis nächste Woche. Aber man kann sich mit Leuten, die etwas gepachtet haben, ein Grundstück gepachtet haben, kann man sich arrangieren, dass man da vielleicht eine Weile bleiben kann auf dem Grundstück. Jetzt zum Beispiel Bauern oder so. Also wir haben da jetzt auch beim Ordnungsamt extra nachgefragt. Also das ist jetzt nicht so, als würde es gar keine Möglichkeiten geben. Man darf halt nur nicht auf Stadtgelände. Aber sonst kann man tatsächlich Menschen fragen, die wirklich ein Grundstück haben, können wir bitte bei ihnen eine Weile bleiben. Und die sind auch super sozial. Also die sagen dann auch, ja, ist vollkommen in Ordnung. Nur macht keinen Dreck. Ja, und wir sind auch super sauber. Ich meine, wir sind obdachlos, ja, und haben sogar einen Besen. Mülleimer, wir haben Mülltrennung. Ja, wir haben alles. Aber so als Frau ist auch nicht so unbedingt leicht, also auf der Straße. Na? Also es ist schon deutlich leichter, wenn man dann wirklich einen Mann an seiner Seite hat. Aber alleine, man wird ständig angegraben, angetatscht. Da muss man halt schon aufpassen. Ne? An und für sich sind die Leute, die ich jetzt kenne, ob obdachlos oder nicht, sind eigentlich auch tatsächlich sehr sozial. Also wenn ich denen sage, fasst mich nicht an, dann machen die das auch nicht. Man kann hier wirklich, wirklich Freunde finden. Na, die passen auch auf einen auf. Egal, ob man jetzt irgendwie einen Haftbefehl raus hat oder irgendwie Dreck am Stecken hat. Ist jetzt bei mir nicht der Fall, ne? Aber damals hatte ich ja einen Haftbefehl raus. Die haben auf mich aufgepasst. Aber alleine als Frau ist nicht so einfach. Der ganze Tag läuft eigentlich tatsächlich auch so ab. Ja, wir stehen halt auf morgens. Ja, wir arbeiten unsere Termine morgens ab, gehen zum Arzt, so ganz normal. Wir gehen halt teilweise auch noch schnorren. Jetzt nicht ständig, das läuft eigentlich auch super. Die Leute, die bringen einen, auch wenn die jetzt nur eine Karte dabei haben, EC-Karte, bringen die einen auch Essen mit. Die sind wirklich super. Aber ansonsten, wir machen Wohnungssuche, unsere Termine arbeiten wir ab. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, so gehen wir noch schnorren oder verbringen auch Zeit einfach bei uns im Zelt. So, dann grillen wir. Wir grillen jeden Tag. Klar, wir müssen ja auch irgendwie wann mal was essen, ne? Ja, und dann gehen wir halt ins Zelt und haben unseren eigenen Spaß. Aber ansonsten so läuft eigentlich alles. Ganz normaler Alltag eigentlich so. Boah, ich bin super, super gerne am Kanal. Da gehen wir immer schwimmen. Das Wasser ist super. Und vor allem, da sieht man auch wirklich die verschiedensten Leute. Ne, dann ist da so ein Typ, der spannt sich ein Seil über den Kanal rüber und läuft da drüber. Richtig cool. Auch generell, man lernt so viele Leute kennen. Aber am Kanal bin ich tatsächlich am liebsten. Im Sommer auf jeden Fall. Dieser Ententeichpark und am Aasee. Und die Promenade, die finde ich auch richtig, richtig toll. Die ist schön. Das sind so meine Lieblingsorte. Ja. Als nächstes möchte ich natürlich auf jeden Fall eine Wohnung mit Dave, natürlich, klar. Ich habe mich da auch schon bei einer Organisation angemeldet, die helfen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht noch ein Kind bekommen, eine hübsche Dreizimmerwohnung mit einem Kind, eine Katze noch in der Wohnung. Arbeiten will ich auf jeden Fall wieder, auch wieder in der Gärtnerei. Das ist total mein Ding. Aber ansonsten mich dann einfach um meine Familie kümmern. Meine Arbeit, meine Familie, das ist mir wichtig. Ich bin Familienmensch und das werde ich auch immer bleiben. Das ist mein Wunsch. Ansonsten wären Dave und ich eigentlich für jede Hilfe dankbar, eine Wohnung zu finden. Das wäre wirklich toll. Dann am besten beim HDW melden. Bei Lukas.
Hinhören statt wegschauen, kurz HSW, ist eine fünfteilige Original Series von Studio Eskaliert im Rahmen des Hansa Forums Münster in Kooperation mit der B-Side. Mein Name ist Daniel Schlemermeier und ich bin verantwortlich für Idee, Regie und Executive Producing. Unser Editing bestand aus Mathis Rinsche und mir. Gestaltung und grafische Umsetzung Patrick Milky Eisenhut. Ein besonderer Dank gilt unseren Mentoren und Projektlotsen Lukas Brinker, Marcel Fedde und Sascha Kulak, ohne die dieses Projekt in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Dieses Projekt wurde durch das Hansa-Forum Münster ermöglicht. Das Hansa-Forum ist eine Initiative zur Gestaltung des Münsteraner Hansa-Viertels durch die hier lebenden Menschen. Ob sie hier wohnen, arbeiten oder viel Zeit verbringen, Wichtig ist, dass der Lebensmittelpunkt im Hansaviertel liegt. Im Zeitraum von 3 Jahren, von Anfang 2019 bis Ende 2021, legten Viertelmenschen Selbstwert und Ziele für die Entwicklung unseres Stadtteils fest und förderten gemeinwohlorientierte Projekte. Ermöglicht wird das Hansa-Forum durch die B-Side, der Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU Münster und der Initiative Nationale Stadtentwicklungspolitik. Ein besonderer Dank geht an unsere Supporter. Von der FH Münster, Michael Kortenbrede. Von der RUMS, Marc-Stefan Andres. Von Heithoff & Company, Britta Heithoff. Von Egotrips, Erol Tasko-Paran. Vom Aro und Gustav Grün, Kerim Benua und Team. Und von Elben, Nedal Georges und sein Team. Falls es dir gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Danke fürs Zuhören.